Morgen, meine Damen und Herren. Sie hat mich beauftragt, noch Taschenbücher der Mathematik von Bronstein und Kollegen zu organisieren. Wir haben noch mal, ich glaube, 10 Exemplare gekauft. Das dauert aber noch ein bisschen, bis die da sind. Es ist aber so, dass es noch versteckt weitere Exemplare gibt. Und zwar, ich zitiere aus einer E-Mail, ich gehöre normalerweise nicht zu den Leuten, die E-Mails ausdrücken. Wir haben noch 28 Exemplare der 6. Auflage in der Lehrbuchsammlung Mathematik. Die Lehrbuchsammlung Mathematik befindet sich nicht im Buchbereich N, sondern im Untergeschoss des Informationszentrums in der neu sanierten Bibliothek. Die Treppe ist etwas versteckt, links an der Seite von der Empore. Viel Erfolg. Dann aktuelles Thema Magnetresonanzspektroskopie. Ich war gestern Abend mit dem Michael Kovermann, unserem NMR-Experten, zu Abendessen und dann habe ich ihm gesagt, morgen um 8.15 Uhr habe ich eine Vorlesung, da soll ich den Leuten was über Magnetresonanzspektroskopie erzählen. Ich habe aber insgesamt überhaupt nur 2 Vorlesungsstunden Zeit. Das ist alles so kompliziert, was soll ich denn da erzählen? Und dann hat er gemeint, ich müsste Ihnen auf jeden Fall sagen, dass NMR, also Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy, Kernspinresonanzspektroskopie, Zugang zu Struktur und Dynamik bietet. Das habe ich hiermit ausgerichtet und jetzt erzähle ich, was ich wichtig finde. Also, Magnetresonanzspektroskopie, die Überschrift sagt irgendwie, dass man sich mit magnetischen Wechselwirkungen beschäftigt, werden wir gleich drauf kommen. Resonanzspektroskopie, das sagt Ihnen, dass die Technik, wie man diese Spektren misst, irgendwie besonders ist. Und Resonanz verbinden Sie vielleicht mit, zum Beispiel, Sie haben Ihr Auto im Schlammloch geparkt und kriegen es nicht mehr raus und jetzt können Sie versuchen zu schieben und es funktioniert nicht oder Sie können dran rütteln und es funktioniert nicht. Aber wenn Sie im genau richtigen Rhythmus schieben und ziehen, dann können Sie Ihr Auto aus dem Schlamm rausschaukeln. Nämlich dann, wenn Sie die Resonanzfrequenz des Systems treffen, das kennen Sie, oder Sie haben wahrscheinlich schon mehrfach diesen berühmten Film gesehen, wo irgendeine Brücke im Wind schwankt, die sich so aufschaukelt. Haben Sie das vor Augen? Ja, genau. Wenn sich Karmannsche Wirbelstraßen bilden und deren Frequenz genau der Resonanzfrequenz der Brücke entspricht. Oder Sie wissen, dass Soldaten nicht im Gleichschritt über eine Brücke laufen dürfen, wenn die sonst die Resonanzfrequenz treffen. Also mit solchen Phänomenen hat es zu tun, dass hier Resonanzspektroskopie steht. Es gibt verschiedene Arten von Magnetresonanzspektroskopie, das ist mir wichtig, weil ich eine davon sehr aktiv betreibe, nämlich die Elektronenspinresonanzspektroskopie. Die wichtigste Methode, das gestehe ich aber völlig ohne Neid ein, ist NMR, also die Kernspin- oder Nuclear Magnetic Resonance Spektroskopie. Und dabei verwendet man die Spins von Kernen als Sonden, um etwas über die Moleküle zu erfahren. Und das funktioniert deswegen, weil der Kernspin eines Atoms verknüpft ist mit einem magnetischen Moment. Und unter magnetischem Moment können Sie sich jetzt für den Augenblick vielleicht sowas vorstellen wie so eine Kompassnadel mit einem magnetischen Nordpol, einem magnetischen Südpol, die man dann irgendwie in einem äußeren Magnetfeld orientieren kann. Und dass dieser Kernspin mit einem magnetischen Moment verknüpft ist, würde ich gerne in einer Formel ausdrücken. Das magnetische Moment μ ist über das gyromagnetische Verhältnis Gamma verknüpft mit dem Kernspin I. Das I ist einfach nur zur Unterscheidung von dem Groß S für den Elektronenspin, jetzt ist es hier das Groß I für den Kernspin, aber alles andere funktioniert genauso, wie Sie es kennen. Also, vielleicht komme ich darauf später einfach nochmal zurück. Dieses Gamma, das gyromagnetische Verhältnis, also in dem Wort gyromagnetisch, magnetisch haben Sie verstanden, das ist dieses magnetische Moment. Gyro kennen Sie von Gyros, diesem Drehspieß, das hat irgendwas mit Drehimpuls zu tun. Und deswegen ist dieses gyromagnetische Verhältnis hier die Proportionalitätskonstante, zwischen dem magnetischen Moment und dem Drehimpuls aufgrund des Kernspins. Sie finden oft auch noch andere Darstellungen dieses Zusammenhangs, zum Beispiel mit dem Kern-G-Faktor Gn und dem Kernmagneton, oder man kann schreiben E durch 2 mal die Masse des Protons, I oder Gn, μn, wobei das μn eben das Kernmagneton ist, I durch H quer. Das sind einfach verschiedene Arten, das Gleiche auszudrücken, und manchmal ist es eben eleganter, wenn man einfach den Kern-G-Faktor angibt, der dann eben Wert wie 5,5 haben kann, als wenn ich das gyromagnetische Verhältnis angeben muss, was dann so einen Wert hat wie 2,68 mal 10 hoch 8 pro Sekunde Tesla. Okay. Nicht alle Kerne haben einen Kernspin. Ich nenne ihn vielleicht einfach in der Liste wichtige Kerne, die man für NMR-Spektroskopie verwendet. Wichtigster Kern für die NMR-Spektroskopie ist ohne Zweifel das Proton. Die natürliche Häufigkeit dieses Isotops liegt bei 99,985%. Die Kernspin-Quantenzahl I ist 1,5 und der Kern-G-Faktor ist 5,5854. Dann macht man relativ viel NMR-Experimente an 13C. 13C hat den Nachteil, dass seine natürliche Häufigkeit sehr niedrig ist, nämlich nur bei 1,108%. Das heißt, wenn Sie 13C-NMR-Spektren aufnehmen wollen, dann müssen Sie entweder mit einer sehr niedrigen Signalstärke rechnen oder Sie müssen es irgendwie schaffen, Ihre Moleküle Isotopen angereichert mit 13C herzustellen. Die Kernspin-Quantenzahl ist I gleich 1,5 und der Kern-G-Faktor ist 1,4042. 31-Phosphor ist ein Kern, mit dem man viel NMR-Spektroskopie macht. 100% natürliche Häufigkeit, Kernspin-Quantenzahl 1,5 und Kern-G-Faktor von 2,2610. Dann haben wir Deuterium. 2H würden Sie vielleicht schreiben. Die natürliche Häufigkeit ist gering mit 0,015. Die Kernspin-Quantenzahl I ist gleich 1 und der Kern-G-Faktor ist 0,8574. Und den letzten Kern, den ich Ihnen anschreiben möchte, ist 14N. Natürliche Häufigkeit 99,63%. Kernspin-Quantenzahl I gleich 1. Kern-G-Faktor 0,4036. Was ich auch erwähnen möchte, ist, dass zwei wichtige Kerne keinen Kernspin haben, nämlich 12C und 16O. Da ist die Kernspin-Quantenzahl I gleich 0. Ich würde gerne im Wesentlichen weiter am Beispiel des Protons erzählen. Die Kernspin-Quantenzahl I ist 1,5. Und jetzt wäre so eine typische Frage, wie groß ist denn der Drehimpuls oder das, Entschuldigung, wie groß ist der Betrag des Drehimpulses aufgrund dieses Kernspins, also sowas wie Betrag von I. Und das kennen Sie aus unseren Diskussionen zum starren Rotator.
Der Betrag ist eben gegeben als h quer mal Wurzel i mal i plus 1. Das heißt, wir hätten dann hier sowas wie 1 halb plus 1 ist 3 halbe, mal 1 halb ist 3 Viertel. Also der Betrag ist sowas wie Wurzel 3 Viertel h quer. Und Sie wissen, dass die Z-Komponente dieses Spin-Drehimpulses gegeben ist als plus oder minus 1 halb h quer, je nach Magnetquantenzahl mz. Eine der wichtigsten Gleichungen, die Sie als Pfadfinder brauchen, wäre E ist gleich minus μ mal B. Warum das? Weil Ihnen das angibt, wie groß die Energie eines magnetischen Dipols in einem äußeren Magnetfeld ist. Und wir reden jetzt davon, dass Sie eine Kompassnadel im äußeren Magnetfeld orientieren wollen. Und Sie sehen sofort, für dieses Skalarprodukt μ mal B gilt, dass dieses Skalarprodukt dann maximal ist, wenn μ parallel zu B steht. Und durch dieses Minus hier folgt daraus, dass die niedrigste Energie des Systems gegeben ist, wenn Ihre Kompassnadel parallel zum äußeren Magnetfeld ausgerichtet ist. Oder mit anderen Worten, deswegen zeigt die Kompassnadel nach Norden. Das war jetzt vielleicht ein bisschen launige Einführung, oder ich hätte auch anders argumentieren können. Ich habe jetzt meine Kernspins, ich verstehe deren Drehimpuls, starrer Rotator. Ich habe den Drehimpuls dieser Kernspins verknüpft mit einem magnetischen Moment, das steht da oben, gyromagnetisches Verhältnis. Und jetzt bringe ich diese Kernspins in ein äußeres Magnetfeld B und jetzt wechselwirken die mit diesem äußeren Magnetfeld B, genauso wie es eine Kompassnadel tut. Und die Energie dieser Wechselwirkung ist minus μ mal B. Dieses B können Sie natürlich in eine beliebige Richtung anlegen, aber wie so oft definieren wir unser Koordinatensystem anhand dieser Richtung. Und zwar sagen wir, dass das B-Feld, das äußere Feld, immer in Z-Richtung angelegt wird. Oder mit anderen Worten, B ist sowas wie 0, 0, B, 0. Und vielleicht, um das noch klarer zu machen, wenn Sie ein Kernspinnresonanzexperiment machen möchten, dann brauchen Sie einen großen Magneten, die stehen bei uns im L-Gebäude im Keller, und in diesen großen Magneten bringen Sie jetzt Ihre Probe rein mit Ihren Molekülen, die Sie spektroskopieren möchten. Und wir reden jetzt von diesem äußeren Magnetfeld, was eben 0, 0, B, 0 darstellt, was also in Z-Richtung angelegt wird, und gucken uns jetzt an, wie sieht die Wechselwirkung mit dem magnetischen Moment der Kernspins, der zum Beispiel Protonen, aus. Und wenn wir jetzt dieses Skalarprodukt auswerten, μ mal B, und B ist nur in Z-Richtung, dann müssen wir für dieses Skalarprodukt die erste Komponente von B mit der ersten Komponente von μ multiplizieren, das gibt 0, dann müssen wir dazu addieren die zweite Komponente von B mit der zweiten Komponente von μ multipliziert, das gibt auch 0 wegen dieser 0 hier, und dann haben wir als Ergebnis eben die Z-Komponente von μ mal B0, und das bedeutet, ich bekomme hier minus, jetzt muss ich die Z-Komponente von μ ausdrücken, μ ist verknüpft in der Gleichung letzte Zeile obere Tafel mit I über das Gamma. Deswegen steht hier ein Gamma. Und jetzt brauche ich noch die Z-Komponente von I, und die ist H quer im Z. Und dann multipliziere ich das Ganze mit B0. Und das gibt dann minus plus oder minus 1 halb, je nachdem, was mz ist, Gamma B0 H quer. Und daraus ergibt sich eine
Energieaufspaltung in Abhängigkeit vom Magnetfeld. Das ist eine ganz wichtige Grafik, nennt man Kern-Sehmann-Effekt. Wenn ich das äußere Magnetfeld auf der X-Achse antrage, dann habe ich zwei mögliche Einstellungen meines Kernspins, nämlich entweder plus oder minus ein halb H quer. Und dann sieht man, dass die Energie eben proportional zu B0 verläuft. Oder mit anderen Worten, ich bekomme sowas hier. Das ist die Aufspaltung der beiden Kernspin-Zustände des Protons im äußeren Magnetfeld. Oder, es gibt eine Frage, das ist ja noch viel besser. Ja, bitte. Also, so hatte ich es einfach hier jetzt definiert, B0. Das liegt daran, dass wir gerne von B0 sprechen als einem äußeren angelegten statischen Feld und wenn nachher noch ein B1-Feld, was zeitabhängiges anlegen, ist aber reine Konvention. Also das ist das B0 hier soll die Z-Komponente des äußeren Magnetfelds sein. Ich beschrifte sie gerade nochmal komplett. Hier wäre irgendwie Energie aufgetragen und jetzt sehen wir eben, wir haben bei einem äußeren angelegten Magnetfeld haben wir eben zwei Energiemöglichkeiten. Das sind die Energiemöglichkeiten, die entsprechen Spin-Up oder Spin-Down. Und diese Aufspaltung im Magnetfeld, die nennt man Sehmann-Effekt. Und um es klar zu machen, dass es hier um Kerne handelt, das ist der Kern-Sehmann-Effekt. Energetisch günstiger oder die niedrigere Energie liefert mir der Beitrag mit mz gleich plus ein halb. Das wäre dieser hier. Wir haben den Zustand auch gerne Alpha genannt und der Zustand mit der höheren Energie wäre eben der für mz gleich minus ein halb, den wir auch Beta nennen. Und wenn man jetzt ein festes äußeres Magnetfeld anlegt, B0, dann habe ich jetzt zwei Energieniveaus und zwischen diesen Energieniveaus kann ich jetzt Spektroskopie betreiben. Und diese Energieniveaus haben jetzt eine Energiedifferenz Delta E und diese Energiedifferenz sehen Sie eben, die ist vom äußeren Magnetfeld abhängig. Ich mache ein Beispiel. Wir nehmen ein äußeres Magnetfeld von 5,5 Tesla. Dann ist die Energie für die Protonen in diesem äußeren Feld gegeben als plus oder minus 1,5. Gamma H quer B. Gamma für Protonen. Ist gegeben als (2,68 × 10^8) 1 pro Sekunde Tesla. Und damit kann ich mir jetzt diesen Energieunterschied ausrechnen. Delta E dazu muss ich sozusagen das obere Energieniveau minus dem unteren Energieniveau rechnen. Das ist also dann gerade Gamma H quer B. Und das ist 1,55 × 10^-25 Joule. Das ist natürlich eine Zahl, die einem überhaupt nichts sagt. Großartig. Aber man kann relativ schnell eine Anschauung gewinnen, indem man sagt, ich möchte gerne, dass diese Energiedifferenz Delta E durch Photonen überbrückt wird. Und diese Photonen haben alle die Photonenenergie H mal μ. Und wenn ich jetzt dieses Delta E hier umrechne in eine Frequenz, die ich bereitstellen muss, um die Energiedifferenz zu überbrücken, μ, dann ist es also Delta E durch H quer. Und dann ist das 2,34 mal 10 hoch 8 pro Sekunde. Das sagt Ihnen noch nicht so viel. Man kann es aber umrechnen. Das sind 234 Megahertz. Und das sagt Ihnen natürlich was. Das ist Radiofrequenz. Und die strahlen wir ein, um den Übergang zwischen den beiden Kernspinniveaus beim äußeren angelegten Feld von 5,5 Tesla anzuregen. Ja, bitte. Das ist richtig, genau, Delta E durch H muss es sein, denn H mal μ ist Delta E. Vielen Dank. So eine Ja, noch eine Frage? Genau, also die Frage war, was nochmal genau sind diese 234 MHz? Diese 234 MHz ist die Frequenz von elektromagnetischer Strahlung, deren Photonen die Energie H mal μ haben, sodass ein Photon genau die Energie hat, die es benötigt, um die Energiedifferenz zwischen Spin-Up und Spin-Down für ein Proton bei einem angelegten Magnetfeld von 5,5 Tesla zu überbrücken. Wie wäre es denn bei 11 Tesla? Ja, bei 11 Tesla bräuchten Sie halt 468 MHz. Weil bei 11 Tesla, also Sie sehen, das ist proportional zu B, wenn Sie das B-Feld verdoppeln von 5,5 auf 11 Tesla, dann rutschen Sie in diesem Bildchen hier halt weiter nach rechts zum doppelten Feld, dann ist die Energieaufspaltung doppelt so groß und Sie brauchen halt doppelt so viel Photonenenergie, um den Übergang zu regeln. Ich hatte Ihnen schon mal erzählt, bei uns im Haus haben wir NMR-Spektrometer, die mit 400 MHz arbeiten und mit 600 MHz arbeiten. Und wenn Sie gut im Kopf rechnen sind, können Sie jetzt sofort ausrechnen, welche Magnetfelder dafür anzulegen sind, indem Sie halt irgendwie mit Dreisatz diese 234 MHz auf 400 oder 600 MHz hochbringen und dann entsprechend die 5,5 Tesla verrechnen. Ja, bitte? Ah, die Frage war, warum ist es hier unten mz plus ein halb, oben mz minus ein halb? Das kann man einmal hier aus dieser Formel ablesen. Wenn ich mz plus ein halb einsetze, dann steht durch dieses Minus hier eine Energieabsenkung, nämlich minus mal plus ein halb Gamma B0 H quer. Deswegen ist der Teil mit plus ein halb der bei der tieferen Energie. Oder mit anderen Worten, es ist energetisch günstiger, wenn Sie den Kernspin parallel zum äußeren Magnetfeld ausrichten. Das ist dieser Kompassnadeleffekt. Und es ist energetisch ungünstiger, also Sie hier oben, wenn Sie die antiparallele Einstellung bevorzugen. Was würden Sie denn sagen? Sind alle Protonen im energetisch günstigeren Fall? Eine super Frage. Also Sie packen jetzt Ihre Protonen in den Magneten von Michael Koromann und jetzt habe ich Ihnen gerade wunderbar ausgerechnet, dass es energetisch viel günstiger ist, wenn die Kernspins Spin-Up haben als Spin-Down. Und jetzt wäre die Frage, haben denn die Kernspins jetzt alle Spin-Up? Oder verirren sich auch manche in das energetisch ungünstigere Niveau? Was sagen Sie? Also die Antwort war, man müsste, um Delta E überhaupt definiert zu haben, müsste man beide besetzt haben. Das stimmt aber eigentlich nicht. Also ich könnte auch alle hier unten haben und könnte jetzt gucken, wann schaffe ich es mal, so einen Spin umzudrehen. Da hinten in grün gibt es eine Antwort. Also ich habe Sie, glaube ich, verstanden. Sie schlagen vor, wir haben im Wesentlichen die Protonen im Spin-Up und dann gibt es manchmal so ein schnelles Kurzspin down und wieder Spin up. So ein zack, zack. Wäre auch eine Möglichkeit. Sie müssen es aber wissen. Sie müssen wissen, wie die Besetzungswahrscheinlichkeiten von Energieniveaus aussieht. Was sagen Sie jetzt? Okay, jetzt verknüpfen Sie gerade die, das Auffüllen von Orbitalen mit Elektronenspins, verknüpfen Sie jetzt mit Spins in einem äußeren Magnetfeld. Ich stelle Ihnen mal eine andere Frage. Nehmen Sie mal an, Sie hätten zwei Energieniveaus. Energieniveau 1, Energieniveau 2. Die sind charakterisiert durch Besetzungszahlen N1 und N2. Und ich würde gerne wissen, wie sind diese beiden Niveaus bei Raumtemperatur besetzt? Was wäre Ihre Antwort? Passen Sie auf. Ich erinnere mich, dass ich in dem anderen Hörsaal drüben stand und ich versucht hatte, Ihnen die Boltzmann-Verteilung vorzulegen. Dann sagte ich, kennen wir alles schon, haben Sie uns schon vor 2 Wochen erzählt. Jetzt wäre es wieder soweit. Wenn Sie wissen wollen, wie Energieniveaus besetzt sind, dann sagen Sie immer Boltzmann-Verteilung. Und dann weiß man zwar immer noch nicht, was das heißt, aber Boltzmann-Verteilung ist schon mal der richtige Weg. Das heißt, wenn ich mir ausrechnen möchte, wie ist hier die Besetzungswahrscheinlichkeit, muss ich einen Boltzmann-Ansatz wählen. Und das wäre sowas wie in diesem Fall hier N Beta zu N Alpha ist E hoch minus Delta E durch KT. Jetzt würden Sie sagen, klar, oder? Oder müsste ich dazu noch irgendwas erläutern? Okay, immer Energieniveaus, Besetzungswahrscheinlichkeiten, Boltzmann. Und jetzt kennen Sie Delta E. Delta E ist nämlich 1,55 mal 10 hoch minus 25 Joule bei 5,5 Tesla für Protonen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel für T gleich 300 Kelvin das ausrechne, was kommt denn dann raus? Also, das ist jetzt wieder diese alte Leier, ja, man sollte nicht anfangen, irgendwas in den Taschenrechner einzutippen, bevor man das Ergebnis nicht kennt. Also, was kann passieren? Es könnte zum Beispiel 0 rauskommen. 0 würde bedeuten, dass das Beta-Niveau gar nicht besetzt ist, N-Beta 0 ist und deswegen der gesamte Ausdruck 0 ist. Oder mit anderen Worten, dieser Ausdruck wäre dann 0, wenn alle Protonen im energetisch günstigen Niveau wären. Es könnte auch rauskommen, zum Beispiel 1. 1 würde sagen, dass genauso viele Protonen im Beta-Zustand sind wie im Alpha-Zustand. Dann, wenn beide Niveaus gleich besetzt. Das sind vielleicht so 2 Extremfälle. Wahrscheinlich liegt man irgendwo dazwischen. Wo würden Sie schätzen, liegt man? Ich gebe Ihnen einen Tipp, wie Sie es abschätzen können. Wie war es denn bei Schwingungsniveaus? Nehmen wir an, das hier sind 2 Schwingungsniveaus. Können Sie da irgendwas sagen über die Population der beiden Niveaus, der beiden ersten Schwingungsniveaus? Oh je. Eine Antwort. Vielen Dank, ja. Ja, also die Antwort war, für Schwingungsniveaus haben Sie praktisch nur den Grundzustand populiert. 99,99% sind im Grundzustand. Was für Strahlung brauchen Sie denn, um Schwingungsniveaus anzuregen? Was brauchen Sie da für eine Wellenlänge ungefähr? Oder was für eine, in welchem Bereich des elektromagnetischen Spektrums bewegen Sie sich im Schwingungsspektroskopie? Was meinen Sie? Okay, Infrarotstrahlung. Infrarotspektroskopie, Schwingungsspektroskopie. Sie brauchen Infrarot, um von hier nach hier zu kommen. Ich muss Sie leider noch ein bisschen weiter nerven. Wie sieht es bei Rotationsspektren aus? Wie ist die Besetzungswahrscheinlichkeit bei Rotationsspektren? Haben Sie auch bei Rotationsspektren nur den Grundzustand besetzt? Mhm. Es läuft ja super heute Morgen. Also was ich gerade mit Ihnen versuche durchzuturnen ist, ich versuche diesen Term E hoch minus Delta E durch KT irgendwie zu analysieren. Und dazu muss ich abschätzen, wie groß ist der Energieunterschied bezogen auf diesen Faktor KT bei irgendwas wie Raumtemperatur. Und für Schwingungsspektroskopie ist es so, dass Delta E viel größer ist als KT. Oder mit anderen Worten, für Schwingungsniveaus ist dieser Abstand hier viel größer als die thermische Energie. Und deswegen haben Sie keine Anregung der höheren liegenden Schwingungsniveaus. Liegen denn bei Rotationsniveaus die Niveaus enger beisammen oder weiter auseinander als bei Schwingungsniveaus? Ah, da gibt es Antworten, ja bitte. Liegen viel enger beisammen. Und Sie wissen vielleicht noch, dass die Rotationsniveaus signifikante Besetzungen auch von höheren Rotationsanregungen haben. Und das liegt daran, dass Delta E für Rotation viel kleiner ist als KT. Delta E für Rotation, das sind Photonen im Mikrowellenbereich, also Wellenlängen im Zentimeterbereich. Und jetzt komme ich endlich zu dem, worauf ich eigentlich raus will. Für diesen Energieunterschied in der NMR brauche ich Radiofrequenz. Ist die Energie eines Radiofrequenzphotons größer oder kleiner als die Energie eines Mikrowellenphotons? Also wenn man das nicht mehr weiß, dann muss man sich nochmal das elektromagnetische Spektrum vor Augen rufen. Das hatte auf der langwelligen Seite hier drüben irgendwie Radiofrequenz, dann kam Mikrowellen, dann kam IR, dann kam der sichtbare Bereich und dann kam der UV-Bereich. Also für uns ist jetzt wichtig, Radiofrequenz langwellig niederenergetisch und dann Mikrowellen. Rotationen sind hier bei Mikrowellen und jetzt bei Radiofrequenz gehe ich zu langwelligerer Strahlung, also niederenergetischer Strahlung. Das heißt, das Delta E für diese Radiofrequenz ist kleiner als im Mikrowellenbereich, also kleiner als bei der Rotationsanregung. Und das bedeutet, dass ich, ja, was bedeutet das jetzt? Also, die Rotationsniveaus sind ziemlich eng. Deswegen sind ziemlich viele Rotationsniveaus besetzt. Die beiden Kernspin-Niveaus liegen noch dichter beisammen. Ja, bitte? Genau, also das höhere Niveau ist auf jeden Fall signifikant besetzt, vielleicht sogar gleich verteilt. Und jetzt können Sie losrechnen, was kommt hier raus? Und da kommt raus 0,999962. Und das bedeutet, dass das, also es ist fast 1, bei 1 wären beide Niveaus gleich besetzt. Und das ist eine ganz wichtige Nachricht, weil Ihnen das hier sagt, dass NMR eine sehr unsensitive Methode ist. Weil die Sensitivität der Methode immer davon abhängt, wie groß der Besetzungsunterschied ist. Denn Sie haben sonst, erinnern Sie sich dran, zwar den Absorptionsprozess, aber wenn der angeregte Zustand auch signifikant besetzt ist, immer auch gleichzeitig einen stimulierten Emissionsprozess. Und bei Besetzungsgleichheit heben sich Absorption und stimulierte Emission gegenseitig auf. Und das ist bei der NMR fast der Fall, nicht ganz, weil 0,999962 eben nicht ganz 1 ist. Aber der Unterschied ist so winzig, dass Ihre Sensitivität schlecht ist. Und das werden Sie gerade im Life-Science-Bereich noch verfluchen lernen, weil immer dann, wenn Sie zum Beispiel irgendwie eine Proteinstruktur charakterisieren wollen und gehen damit zu NMR, sagen die immer, wir brauchen mehr Material. Und da sagen Sie, ich habe aber schon irgendwie einen 5-Liter-Expressionsansatz. Dann sagt die NMR, bringt aber nichts, wir brauchen mehr Protein. Und das liegt an diesen 0,999962. Vielleicht vor unserer Pause die letzte Frage. Was können Sie denn NMR-spektroskopisch tun, wenn Ihr armer Life-Science-Student leider nicht mehr Protein hat und trotzdem gerne ein NMR-Spektrum hätte? Wie können Sie denn hier diesen Besetzungsunterschied erhöhen, um vielleicht doch noch ein besseres Signal rauszukitzeln? Ja, bitte. Runterkühlen wäre eine Möglichkeit, genau, das stimmt. Ich kann KT kleiner machen. Das Problem ist, dass die allermeisten NMR-Techniken nur funktionieren für Moleküle in Lösung. Und wenn sie dann zum Beispiel in wässriger Lösung eben unter den Gefrierpunkt kommen, friert alles ein, dann funktionieren die NMR-Techniken, zumindest die Standardtechniken, nicht mehr. Deswegen ist der Bereich Temperaturreduzierung nicht so wahnsinnig hilfreich. Es gibt aber noch eine zweite einfache Möglichkeit. Was sagen Sie? Man könnte versuchen, Proteine Isotopen anzureichern. Das macht man. Ja. Das ist vielleicht noch eine gute Frage für die Life Science. Also typisch wäre, ich hätte zum Beispiel gerne 15 N-Isotopen markierte Proteine. Wie würde man die denn herstellen? Ja. Genau. Also die Antwort ist, man macht eine Expression, zum Beispiel in E. coli, und füttert die Bakterien mit Isotopen angereichertem Medium. Und dann hat man ein Isotopen angereichertes Protein. Das kann man machen, löst aber unser Besetzungsproblem hier an der Stelle nicht. Was haben Sie noch für einen Vorschlag? Prima, ja. Je größer ich mein Magnetfeld wähle, desto größer wird dieser Energieunterschied, desto größer wird Delta E und desto größer wird der Besetzungsunterschied. Und das macht man. Und das ist der Grund, hatte ich Ihnen, glaube ich, schon mal erzählt, warum der Michael Kurmann, unser NMR-Experte, zwar hier 400 MHz-Spektrometer und 600 MHz-Spektrometer hat, aber unheimlich gerne auch noch ein 800 MHz-Spektrometer hätte. Weil eben der Besetzungsunterschied immer günstiger wird, je höher die Frequenz ist. Das wissen auch die Spektrometerhersteller. Das Gemeine ist, dass der Preis nicht linear geht mit der Frequenz, sondern eben, weiß nicht, exponentiell. Und während halt, keine Ahnung, 600 MHz Spektrometer halt 1 Million kostet, kostet halt ein 800 MHz Spektrometer 3 Millionen. Und deswegen ist das an der Stelle ein limitierender Faktor. Gut, dann machen wir jetzt Pause. Bis. Gut, dann physikalische Chemie wieder. Sie sehen hier nochmal den Kern-Sehmann-Effekt aufgetragen. Und wenn Sie nochmal so Revue passieren lassen, was ich Ihnen alles erzählt habe, dann scheint Kernspinresonanzspektroskopie ein ziemlich langweiliges Geschäft zu sein. Warum meine ich das? Weil wir gerade eben ausgerechnet haben, wie groß der Energieunterschied für Protonen bei 5,5 Tesla ist, nämlich 234 MHz. Das heißt, Sie könnten jetzt irgendein Molekül nehmen, was Protonen enthält, könnten das in den NMR-Spektrometer reinstecken und würden dann vielleicht feststellen, dass die Protonen eine sogenannte Resonanzfrequenz von 234 MHz haben. Dann wären Sie, was Ihr Molekül angeht, auch nicht viel schlauer. Und Sie erkennen schon, so kann es nicht sein. Da muss noch mehr dahinter stecken. Und das tut es auch. Und zwar bekommen wir vor allem noch zwei weitere Informationen. Die eine Information ist, dass die Resonanzfrequenz der Protonen ein ganz, ganz kleines bisschen verschoben ist, je nachdem, was für eine chemische Umgebung die haben. Ich werde Ihnen gleich Beispiele zeigen. Diese Verschiebung ist winzig. Da geht es um Millionstel Verschiebungen. Deswegen gibt man das auch in ppm, in Parts per Million an. Aber diese klitzekleinen Verschiebungen geben Informationen über die chemische Umgebung. Und wenn Sie mehrere Kernspins haben, was in einem Molekül mit mehreren Protonen zum Beispiel so wäre, dann koppeln diese beiden oder diese mehreren Kernspins miteinander. Das sehen Sie auch im Spektrum und können dann eben daraus auch Rückschlüsse auf die Struktur des Moleküls ziehen. Das Erste, was ich Ihnen aber erklären möchte, ist die chemische Verschiebung. Genau dieser Punkt, warum die Resonanzfrequenz abhängt von der chemischen Umgebung. Und was hier gezeigt ist, ist mit schwarzen senkrechten Pfeilen, deren Spitzen nach oben zeigen, ein äußeres angelegtes Magnetfeld B0. Und dann, was Sie nicht sehen, ist der Kernspin. Der Kernspin verbirgt sich nämlich in diesem orangenen Ball. Den können Sie nicht sehen. Und dieser orangene Ball soll jetzt eine Ladungswolke sein. Das heißt, es könnte zum Beispiel ein Atom sein. Und in Orange würden Sie sowas sehen wie die elektronische Verteilung der Elektronen um den Atomkern mit dem Kernspin. Und jetzt müssen wir ein bisschen zurückerinnern an die Physik. Elektrodynamik, weiß nicht, auf wie viel Begeisterung ich damit jetzt stoße, wenn Sie eine Leiterschleife nehmen, das haben Sie bestimmt im Schulunterricht gemacht, und diese Leiterschleife in ein Magnetfeld reinhalten, dann wird in diese Leiterschleife ein Strom induziert. So funktionieren zum Beispiel Ihr Fahrraddynamo, ja, wo Sie irgendwelche Leiterschleifen durch irgendein Magnetfeld bewegen. Okay, Sie haben keine Dynamos mehr, Sie haben alle irgendwelche LEDs, die Sie Batterie betreiben. Aber Sie würden mir abnehmen, dass Ihnen irgendwann mal jemand erzählt hat, wenn Sie eine Leiterschleife in ein Magnetfeld halten, fließt in dieser Leiterschleife ein Strom. Das hört sich irgendwie so an, als hätte man es schon mal gehört, oder? Naja. Würden Sie mir auch noch abnehmen, dass wenn Sie eine Leiterschleife haben, durch die ein Strom fließt, dass dort ein Magnetfeld entsteht? Ja, Elektromagnet. Prinzip des Elektromagneten. Okay. Jetzt müssen wir beides zusammenbringen. Wenn wir eine Leiterschleife in ein Magnetfeld halten, wird in die Leiterschleife ein Strom induziert. Und dieser induzierte Strom bewirkt wiederum ein Magnetfeld. Und dieses induzierte Magnetfeld, und jetzt wird es wichtig, ist dem äußeren, ursprünglichen Magnetfeld entgegengerichtet. Das müssen Sie sich eigentlich nur merken. Und jetzt verstehen Sie schon den Sinn dieser Abbildung hinter mir. Diese orange der Elektronenverteilung können Sie sich vorstellen wie eine Art Leiterschleife. Jetzt bringen Sie dieses Atom in das Magnetfeld und induzieren jetzt einen Kreisstrom der Elektronen auf diesem orangenen Ball. Ich glaube, es ist sogar eingezeichnet. Ja, das ist diese blaue Linie, die um den Äquator des orangenen Balls geht. Das soll ihn irgendwie symbolisieren, da fließen Elektronen im Kreis, was auch immer das genau bedeuten mag. Aber jetzt wissen Sie aus dem Leiterschleifenanalogon, mit dieser kreisförmigen Bewegung der Elektronen ist ein Magnetfeld verknüpft, ein induziertes Magnetfeld. Und Sie wissen auch schon, in welche Richtung Sie den Pfeil malen müssen, nämlich entgegengesetzt zum äußeren Magnetfeld. Auch das müsste da irgendwo gemacht worden sein. Richtig, das sind diese blauen Elefantenohr-ähnlichen Feldlinien. Und Sie sehen, dass innerhalb der Leiterschleife, nämlich innerhalb der orangen Kugel, diese Pfeile entgegen der Pfeilrichtung des äußeren elektrischen, des äußeren magnetischen Feldes, ich habe den Satz vergessen, Pfeile runter, Pfeile hoch, ja, Sie wissen, was ich meine. Wissen Sie noch, wo unser Kernspin versteckt ist? In der orangen Kugel. Und jetzt wird es spannend. Jetzt sehen Sie nämlich, dass der Kernspin ein niedrigeres Magnetfeld spürt, als das, was außen angelegt wird. Weil das induzierte Feld aufgrund der Elektronen um den Kernspin herum entgegen dem äußeren Magnetfeld steht und die Summe von beiden gibt ein Feld, was insgesamt etwas kleiner ist. Man sagt auch, der Kernspin ist ein bisschen abgeschirmt. Und das führt dazu, dass Ihr Kernspin auf diesem Bildchen hier ein Magnetfeld spürt, was ein bisschen nach links verschoben ist und deswegen der Energieunterschied für diesen Kernspin zwischen Spin-Up und Spin-Down ein bisschen kleiner ist und Sie deswegen bei 5,5 Tesla nicht bei 234 MHz eine Resonanz haben, sondern vielleicht bei 233,9999 MHz. Und das können Sie messen und das gibt die Information über die elektronische Umgebung dieses Spins. Fanden Sie das super erklärt oder können Sie was dazu fragen? Ich fand es prima. Okay, vielen Dank für das enthusiastische Feedback. Da diese Resonanzverschiebung so winzig klein ist, gibt man die an. Also ich schreibe mal hier auf, chemische Verschiebung durch Abschirmung und diese chemische Verschiebung Delta ist definiert als 10 hoch 6 μ minus μ-Referenz geteilt durch μ-Referenz. Und die Referenz ist zum Beispiel Tetramethylsilan. Das ist ein Material mit einer sehr kleinen chemischen Verschiebung. Und diese 10 hoch 6 hier, die sorgen dafür, dass man die chemische Verschiebung in ppm, in Parts per Million, angibt. Entscheidend ist jetzt eigentlich folgende Grafik. Hier sehen Sie jetzt die chemische Verschiebung in Parts per Million für Protonen in unterschiedlicher Umgebung. Die Protonen in Tetramethylsilan wären bei 0, Delta gleich 0, also ganz rechts. Und die chemische Verschiebung wird dann nach links aufgetragen. Das hat historische Gründe, ist eigentlich nicht weiter von Belang. Und was Sie eben sehen ist, dass zum Beispiel die Protonen in, was nehmen wir als Beispiel, CH3, eine chemische Verschiebung von ungefähr einem ppm aufweisen, während zum Beispiel die Protonen an einem aromatischen Ring eine chemische Verschiebung von ungefähr 7 bis 9 ppm aufweisen. Jetzt können Sie sich schon vorstellen, wenn Sie so ein Molekül haben und Sie nehmen ein NMR-Spektrum auf und sehen dann eben, bei welchen Frequenzen Sie Banden sehen, dann können Sie eben sagen, okay, ich habe in diesem Molekül so und so viele Protonen in einer CH3-Gruppe, so und so viele Protonen in einer CH2-Gruppe, so und so viele Protonen in einer, angehängt an eine CC3-Fachbindung und so weiter, was Sie eben aus dieser Tabelle ablesen können. Hier ist nochmal gezeigt, ist das geschickt? Ja, vielleicht kann man es ganz gut sehen. Hier kann man nochmal sehen, warum die aromatischen Protonen so eine starke chemische Verschiebung haben. Das liegt daran, dass sie sozusagen den ganzen aromatischen Ring als Leiterschleife auffassen können, indem sie durch das äußere Magnetfeld einen Strom induzieren, und dann haben sie eben einen besonders starken Effekt, was diese Abschirmung angeht. Okay, also erste Informationsquelle wäre chemische Verschiebung. Muss mal gucken, ob ich mir dazu noch was aufschreiben wollte. Ja, also vielleicht schreibe ich Ihnen doch nochmal eben die Ursachen auf für die chemische Verschiebung. Ursachen für diese chemische Verschiebung wären A, Elektronegativität benachbarter Gruppen, also wenn Sie zum Beispiel Ihr Proton in einer Bindung haben mit einem elektronegativen Partner und Sie ziehen Elektronendichte vom Proton weg, dann wird dessen Abschirmung, wie ich Ihnen versucht habe, mit diesem orangen Ball zu erklären, eben entsprechend kleiner. Wenn Sie größere Elektronendichte am Proton haben, dann wird die Abschirmung eben größer. Ich glaube, das ist einsichtig. Das zweite, B, ist das induzierte Magnetfeld benachbarter Gruppen. Ich hatte so gehofft, dass ich eine Folie dabei habe, auf der das zu sehen ist. Ich habe keine dabei. Jetzt muss ich das irgendwie hinmalen. Ich versuche mein Glück. Wir haben das äußere Magnetfeld in Z-Richtung anliegen. Wir haben hier irgendwo
eine elektronische Aufenthaltswolke einer Gruppe. Und jetzt wissen Sie, dass das die Magnetfeldlinien ungefähr so verlaufen. Und zwar so, dass sie hier nach unten gerichtet sind, hier nach oben. Und jetzt könnte an dieser Gruppe hier zum Beispiel ein Proton hängen. Und jetzt sehen Sie, dass eben das induzierte Feld dieser Gruppe hier auch das Feld am Ort des Kernspin des Proton oder des Wasserstoffatoms beeinflusst. Und deswegen hängt die chemische Verschiebung von den benachbarten Gruppen ab. Und deswegen ist ein Kernspin eine gute Sonde, um herauszufinden, was so in der Umgebung los ist. Und die dritte Ursache C wären Ringstromeffekte. Zum Beispiel Aromaten. Das hier sind NMR-Spektren von Ethanol und das ist bei verschiedenen Temperaturen aufgenommen. Das soll uns eigentlich erstmal nicht so wahnsinnig stören. Wir bleiben vielleicht mal in der ersten Zeile. Da sind drei Schaubilder gezeichnet. Das ist jetzt für Sie vielleicht ein bisschen verwirrend. Das sind einfach nur drei Ausschnitte aus einem Spektrum. Tatsächlich hätten Sie, wenn Sie das Experiment machen, einfach ein Spektrum, links ein Peak, in der Mitte ein Peak, rechts ein Peak. Wobei diese Peaks offensichtlich Substrukturen aufweisen. Also Sie sehen, dass zum Beispiel hier dieser Bereich besteht aus drei Peaks, dieser Bereich aus vier und dieser hier aus einem. Das interessiert uns aber gerade eigentlich nicht. Also ich möchte jetzt erstmal nur sagen, wir haben hier einen linken Bereich, einen mittleren Bereich und einen rechten Bereich im Spektrum. Und was jetzt die Sache ein bisschen langweilig macht, ist, dass Sie hier schon eine Zuordnung sehen. Sie sehen links, vielleicht habe ich Glück und Sie können es nicht lesen, links steht unter der linken Spalte der OH-Bereich, in der mittleren Spalte steht CH2-Bereich und in der rechten Spalte steht CH3-Bereich. Und Sie wissen, warum die Protonen der CH3-Gruppen dort im Spektrum auftauchen, die Protonen der CH2-Gruppen und die Protonen der OH-Gruppen, weil Sie diese Gruppen mit unterschiedlichen chemischen Verschiebungen sehen. Sie sehen, die CH3-Gruppen haben eine chemische Verschiebung von ungefähr einem ppm, sind also ganz rechts im Spektrum. Die CH2-Protonen haben eine chemische Verschiebung von ungefähr 2 ppm, kommen also ein bisschen links davon. Und die OH-Protonen sehen Sie wo nämlich? Ich ehrlich gesagt gerade gar nicht. Nehmen wir der Einfachheit halber mal hier, haben irgendeine große chemische Verschiebung. Ja? Hier würde man sowas sehen. Genau, hier. Ne? Hier sehen Sie die Protonen in der OH-Gruppe. Die dann hier an irgendeinem Kohlenstoff dranhängen. Da sehen Sie, die haben eine chemische Verschiebung von, bis zu 5 ppm. Und das ist der Grund, warum in diesem Ethanol-Spektrum Sie diese drei Bereiche gut unterscheiden können. Und was Sie jetzt auch machen können, ist, Sie können über diese Kurven integrieren oder mit anderen Worten die Fläche unter diesen Kurven bestimmen. Und diese Fläche ist proportional zur Anzahl der beteiligten Protonen. Wenn wir jetzt in Ethanol sind, dann sehen Sie eben, dass das Verhältnis der Flächen, hier haben Sie ein Proton in der OH-Gruppe, das heißt, das gibt von mir aus die willkürliche Intensität 1, dann haben Sie zwei Protonen in der CH2-Gruppe, das heißt, die Intensität hier insgesamt, also Fläche unter der Kurve, ist doppelt so groß wie diese hier. Und hier haben Sie 3 Protonen in der Ca3-Gruppe. Das heißt, die Gesamtintensität ist hier 3-mal so groß im Vergleich zur OH-Gruppe. Jetzt stellt sich die Frage, warum sind aber zum Beispiel die Protonen im CH3-Bereich in 3 Subpeaks unterteilt? Da können Sie sagen, ja gut, es sind ja 3 Protonen, aber da sehen Sie schon, kommen Sie nicht weiter, weil Sie bei den 2 Protonen der CH2-Gruppe hier schon 4 Peaks haben. Und diese sogenannten Multiplet-Strukturen sind die Ursache für die Multiplet-Strukturen sind Wechselwirkungen mit den anderen Kernspins. Und das müssen wir eben nochmal aufschreiben. Also wir hatten als Beispiel gerade eben Ethanol. Und hatten gesehen, dass wir für die Protonen an der CH3-Gruppe eine chemische Verschiebung von 1 ppm hatten, für die CH2-Protonen sind es 3,5 ppm und für das Proton in der OH-Gruppe aufgrund der starken Elektronegativität des Sauerstoffs haben wir dann 5 ppm. Die Peaks bei diesen chemischen Verschiebungen tauchen im Verhältnis von 3 zu 2 zu 1 auf, weil sie eben die entsprechende Anzahl von Protonen finden. Und zusätzlich gibt es eine Multiplet-Struktur. Und die ist sehr wichtig. Und diese Multiplet-Struktur rührt aus einer Spin-Spin-Kopplung her. Und man unterscheidet diese Spin-Spin-Kopplung einmal als in eine Dipol-Dipol-Kopplung. Oder auch through space. Oder in eine Wechselwirkung, die man oft skalare Wechselwirkung nennt. Das ist eine through bond Spin-Spin-Wechselwirkung. Diese Dipol-Dipol-Kopplung kann man sich so vorstellen, wie Sie haben eine Kompassnadel irgendwo hier, Sie bringen eine andere Kompassnadel in die Nähe, jetzt fangen die gegenseitig an, sich zu beeinflussen. Das ist also ein abstandsabhängiger Effekt, der durch den Raum geht. Jetzt strapaziere ich Ihre Vorstellungsfähigkeit nochmal. Und zwar können Sie sich vorstellen, dass die Wechselwirkung dieser beiden Kompassnadeln davon abhängt, je nachdem, ob Sie die Kompassnadeln, die im äußeren Magnetfeld nach oben zeigen, so anordnen oder so anordnen, so anordnen oder so anordnen. Vielleicht schon, oder? Wenn Sie es ein bisschen eleganter ausdrücken wollen, dann würden Sie sagen, diese Dipol-Dipol-Wechselwirkung ist anisotrop. Sie hängt also ab von der Orientierung des Spin-Spin-Verbindungsvektors zum äußeren Magnetfeld. Vergessen Sie den Zusammenhang nicht. Wir reden von Kernspins, die in einem Molekül angeordnet sind. Also zum Beispiel einem Kernspin, der in dem Proton hier an der Ecke des Moleküls sitzt und dem zweiten Kernspin, der hier sitzt.
Sie legen ein äußeres Magnetfeld in Z-Richtung an, es zeigt also nach oben. Und jetzt hängt diese Dipol-Dipol-Wechselwirkung davon ab, ob das Molekül so orientiert ist, dann liegen nämlich die beiden Spins nebeneinander, oder ob es so orientiert ist, dann sind sie übereinander, wie auch immer. Wenn Sie in Lösungen arbeiten und die meisten NMR-Experimente funktionieren in flüssiger Lösung, dann rotiert dieses Molekül ständig. Und das führt dazu, dass Sie über alle möglichen Orientierungen dieses Spin-Spin-Verbindungsvektors mitteln müssen und dann wird diese Dipol-Dipol-Kopplung durch die Molekülrotation zu Null ausgemittelt. Also mittelt sich zu Null bei Molekülrotation. Und das ist einer der Gründe, warum die meisten NMR-Experimente gut funktionieren in Lösung und nicht gut funktionieren in gefrorener Lösung, weil sie, wenn sie gefrorene Lösung haben, die Moleküle nicht mehr rotieren und sie dann deswegen diese zusätzliche Dipol-Dipol-Kopplung bekommen. Aber wir haben in Lösung, und da wollen wir unsere Experimente machen, auch diese Through-Bond-Wechselwirkung, die skalare Wechselwirkung, die Sie aufschreiben können als zum Beispiel Hamilton-Operator. Ich nenne das mal J, weil man auch J-Kopplung dazu sagt. Und diese Wechselwirkung ist gegeben als H durch H Querquadrat J 1, 2 Ich schreibe mal I1, I2 hier hin. Sie sehen mich gerade, freut vielleicht unsere Lehramtler, in verzweifelten Versuchen der didaktischen Reduktion. Also, was müssen Sie wissen? Diese skalare Wechselwirkung findet statt durch Bindungen zwischen Protonen. Also zum Beispiel, wenn wir hier hingucken, wäre zum Beispiel die Wechselwirkung zwischen diesem Proton und diesem Proton hier vermittelt über 1, 2, 3 Bindungen. Das würde man als 3J-Kopplung bezeichnen, weil es 3 Bindungen dazwischen sind. Und diese Kopplung hängt jetzt davon ab, wie die Orientierung der Protonen im Magnetfeld sind. Also die Kopplung ist sozusagen anders, wenn diese beiden hier einen parallelen Spin haben, als wenn sie einen antiparallelen Spin haben. Ich zeige Ihnen ein Beispiel, das ist vielleicht das Allereinfachste. Beispiel, Sie haben ein Proton. Dann haben Sie auf einer Frequenzachse einen Peak. Dieser Peak liegt bei einer Frequenz von bei 5,5 Tesla ungefähr 234 MHz und kann dann noch ein paar Millionstel nach links oder rechts verschoben sein, je nachdem, welche chemische Umgebung dieses Proton erfährt. Aber im Wesentlichen sieht so dieses Spektrum aus. Wenn Sie jetzt dieses eine Proton wechselwirken lassen mit einem zweiten Proton, was zum Beispiel durch 3 Bindungen gekoppelt ist, dann wird diese Linie verschoben und zwar entweder in die eine Richtung, wenn das wechselwirkende Proton Spin-Up hat, oder in die andere Richtung, wenn das wechselwirkende Proton Spin-Down hat. Also wechselwirkt mit zweitem Proton
dann wird aus diesem Spektrum ein solches Spektrum und der Abstand zwischen diesen beiden Peaks entspricht J1,2, was der Parameter dieser JJ-Kopplung ist. Jetzt kann es aber auch passieren, und das würden Sie hier erkennen, beispielsweise dieses Proton hier, jetzt muss ich vielleicht sogar mal Farbe verwenden, dieses Proton hier kann wechselwirken mit diesem Proton über 1, 2, 3 Bindungen oder kann wechselwirken mit diesem Proton über 1, 2, 3 Bindungen. Diese beiden Protonen sind äquivalent. Jetzt ergeben sich folgende Möglichkeiten für die Einstellung dieser beiden Protonen. Es könnte passieren, dass diese beiden Protonen beide Spin-up haben. Dann spürt dieses Proton hier eine Wechselwirkung mit diesem Spin-up-Proton und mit diesem Spin-up-Proton. Dann würden Sie also eine starke Verschiebung erwarten. Es könnte auch sein, dass beide Protonen Spin-down haben. Dann hätten Sie eine starke Verschiebung dieses Protons in die andere Richtung. Es gibt aber auch noch zwei andere Zustände. Es könnte nämlich sein, dass dieses Proton Spin-up und dieses Proton Spin-down ist. Oder es gibt noch einen vierten Zustand, gerade umgekehrt, Spin-down, Spin-up. Und das würde dann zu einem Bildchen führen, was so aussieht, wechselwirkt mit zweitem und drittem Proton dann hätten wir einmal für den Fall zweimal Spin-up eine Verschiebung, die groß ist. Für den Fall zweimal Spin-down eine Verschiebung stark in die andere Richtung. Und dann hätten wir noch einen Peak für die Situation, ein wechselwirkendes Proton ist Spin-up, das andere wechselwirkende Proton ist Spin-down. Dann hätten Sie eine aufgehobene Verschiebung, also keine, aber wir hätten die doppelte Intensität dieses Peaks. Warum ist die Intensität dieses Peaks hier doppelt so hoch wie die der beiden stärker verschobenen? Ja? Genau, weil es zwei Möglichkeiten gibt. Das hier wäre zum Beispiel Spin-up, Spin-up. Das wäre Spin-down, Spin-down. Dann wäre das hier entweder Spin-up, Spin-down oder Spin-down, Spin-up. Das können Sie sich jetzt auch für Wechselwirkung mit 7 anderen Protonen überlegen. Und wenn Sie diese Intensitätsverhältnisse, in dem Fall nämlich von 1 zu 2 zu 1, nicht jedes Mal neu überlegen wollen, können Sie das Pascalsche Dreieck anwenden. Das funktioniert so, Sie schreiben oben eine 1 in die nächste Zeile, eine 1 und eine 1 leicht versetzt und dann bilden Sie immer Summen, Sie kennen das. 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1 und so weiter. Und über dieses Pascalsche Dreieck können Sie sich ausrechnen, wie die Intensitätsverteilung in solchen Multiplet-Strukturen für Wechselwirkung mit mehreren äquivalenten Protonen ist. Gut, diese Multiplet-Aufspaltung können wir jetzt natürlich im Ethanol angucken. Und zwar gucken wir uns dazu die untere Zeile an. Das sind die Spektren in Gelb. Und wir fangen zunächst mal mit dem Spektrum des Protons am Sauerstoff an. Also mit diesem Spektrum. Sie wissen, dass dieses Spektrum aufgrund der starken Elektronegativität des Sauerstoffs am stärksten chemisch verschoben ist, bei ungefähr 5 ppm. Und Sie sehen, dass es sich hier um ein Triplet handelt. Sie sehen drei Peaks, und zwar im Verhältnis von 1 zu 2 zu 1. Das ist genau das, was ich Ihnen gerade eben versucht hatte deutlich zu machen. Dieses Proton hier wechselwirkt mit diesen beiden über eine skalare Wechselwirkung oder eine J-J-Kopplung oder über eine J-Kopplung über drei Bindungen. Die Wechselwirkung zu diesen Protonen hier ist nicht mehr aufgelöst, weil Sie hier schon 1, 2, 3, 4 Bindungen hätten und da ist die Wechselwirkung zu klein. Und die Wechselwirkung mit diesen beiden äquivalenten Protonen hier sorgt dafür, dass das Spektrum des OH-Protons in ein Triplet übergeht. Dann gucken wir uns vielleicht nochmal den CH3-Bereich an, hier drüben. Da sehen Sie auch ein Triplet. Warum? Diese drei CH3-Protonen wechselwirken auch mit diesen beiden Protonen hier. Und Sie haben das Intensitätsverhältnis von 1 zu 2 zu 1. Warum ist das Spektrum hier in rechts? Warum sind diese drei Peaks hier so viel größer als diese drei Peaks? Die Antwort ist, weil wir hier drei CH3-Protonen haben, aber nur ein OH-Proton. Und deswegen ist das Gesamtintensitätsverhältnis von diesen drei Peaks hier zu diesen drei Peaks hier 3 zu 1. Jetzt bleibt noch der mittlere Teil, der CH2-Bereich, und der ist kompliziert. Da sehen Sie eine Menge Peaks. Hier nämlich. Und dazu müssen wir uns zuerst überlegen, mit welchen Protonen wechselwirken denn diese beiden Protonen hier, die wechselwirken zunächst mal mit diesen drei äquivalenten Protonen. Drei äquivalente Protonen, das kann ich jetzt schon pantomimisch gar nicht mehr darstellen, da gibt es die Möglichkeit Spin-up, Spin-up, Spin-up oder die Möglichkeit Spin-down, Spin-down, Spin-down oder Spin-up, Spin-up, Spin-down oder Spin-up, Spin-down, Spin-up und so weiter und so weiter. Wenn Sie das jetzt alles nicht mitmachen wollen, dann gehen Sie ins Pascalsche Dreieck und Sie sehen, für die Wechselwirkung mit drei äquivalenten Spin-1/2 kriegen wir ein Quartett mit der Intensitätsverteilung von 1 zu 3 zu 3 zu 1. Das heißt, wir würden vier Peaks erwarten, es sind aber mehr. Es sind nicht nur vier Peaks, warum nicht? Weil wir außerdem noch die Wechselwirkung haben mit diesem Proton hier. Und das kann auch entweder Spin-up oder Spin-down haben. Und deswegen haben wir da oben ein Quartett von einem Doublet. Oder mit anderen Worten, das hier, diese beiden Peaks hier, gehören zu der Situation, dass diese drei Protonen hier alle Spin-down sind. Und es ist dann zwei gespalten, also deswegen sind es hier zwei Peaks, weil dieses Proton hier entweder noch Spin-up oder Spin-down haben kann. Okay, und jetzt können Sie erahnen, dass man damit zwar ein Puzzlespiel bekommt, aber eigentlich eine gute Möglichkeit hat, wenn man ein solches NMR-Spektrum sieht, sich zunächst mal zusammenzureiben anhand der Position mit der chemischen Verschiebung, in welchen Gruppen sitzen diese Protonen und dann aufgrund der Multiplet-Struktur die Überlegung, mit welchen anderen Protonen wechselwirken die denn. Und dann kann man eben aus so einem NMR-Spektrum die Struktur von, sagen wir mal, kleinen bis mittelgroßen Molekülen identifizieren. Vielleicht können Sie dazu was fragen. Ja, bitte. Die Frage ist, die chemische Verschiebung scheint ja ziemlich variabel zu sein. Könnte es auch passieren, dass Protonen verschiedener Gruppen übereinander geschoben werden? Und die Antwort lautet ja, das kann sein. Also Sie sehen ja hier solche Bereiche und da sehen Sie eben, dass zum Beispiel für eine chemische Verschiebung bei 5 ppm hier mehrere Kandidaten in Frage kommen. Also ja, das kann passieren, dass Spektren überlappen. Das macht die Interpretation schwieriger, aber nicht immer unmöglich. Also man muss dann eben eventuell ein bisschen besser knobeln noch. Ja. Okay. Sie haben noch eine Frage? Ja, bitte. Ah.
Die Frage war, was ist, ich habe jetzt mit Ihnen hier diese gelben Kurven diskutiert, was hat es mit den roten auf sich? Ihnen ist wahrscheinlich klar, dass das Proton der OH-Gruppe einen starken Austausch mit dem Lösemittel hat. Das haben Sie irgendwo schon mal diskutiert? Ja? Ich weiß, also haben Sie? Wo kommt sowas vor? Beim Tino Wittmann. Okay. Wenn Sie einen Austausch haben, dann sehen Sie keine Multiplet-Struktur mehr aufgrund der Wechselwirkung mit dem OH-Proton. Und dann sehen Sie das obere Spektrum. Da sehen Sie, das OH-Proton, das tauscht so schnell aus, das sieht keine Wechselwirkung mit den anderen Protonen, deswegen ist es nur noch eine Linie. Und Sie sehen, die CH2-Protonen, die haben nur noch ein Quartett aufgrund der Wechselwirkung mit den CH3-Protonen. Es gibt keine weitere Aufspaltung mehr aufgrund des OH-Protons, weil das zu schnell austauscht. Und drittens, die CH3-Protonen sind unverändert. Und die beiden Spektren sind, also rot versus gelb, ist aufgenommen bei unterschiedlichen Temperaturen. Bei den unteren Spektren hat man die Temperatur so weit reduziert, dass dieser Austausch klein ist. Und deswegen sieht man da eigentlich das, was man vielleicht erwarten würde, wenn man sich die Molekülstruktur anguckt. Was gibt es noch an Fragen? Dann ein organisatorischer Hinweis noch. Die letzte Übungsgruppe in diesem Semester findet statt am Montag, den... Ich hatte mir das extra aufgeschrieben, aber jetzt ist das Blatt verschlammt. Hier habe ich es. Am Montag, den 24.07. Das ist, also, das brauchen Sie nicht aufschreiben, das wussten Sie eh schon, ja. Da finden aber, oder anders gesagt, das Übungsblatt, was dort bearbeitet wird, wird bereits am 14.07. ausgegeben, damit Sie es eben entsprechend noch bearbeiten und abgeben können. Wir können es korrigieren und dann besprechen wir es am 24.07. Das heißt aber, ich mache ab dem 14.07. dann Vorlesungen, für die es keine Übungen mehr gibt. Das schien uns sehr, sehr ungeschickt. Und deswegen machen wir folgende Änderung im Konzept. Sie bekommen auch am 21.07. noch ein Übungsblatt. Dieses Übungsblatt werden wir nicht mehr korrigieren. Das heißt, Sie brauchen es auch nicht abzugeben. Und wir ersetzen dann die letzte Vorlesung des Semesters, das ist dann der Freitag, der 28., ersetzen wir durch eine Art Saalübung, wo wir Ihnen die Lösung zu diesem Übungsblatt nochmal zeigen. Das gibt uns einfach die Chance, dass wir auch die Vorlesungsinhalte, die noch später kommen, auch nochmal durch ein Übungsblatt abdecken können. Wenn Sie das nicht interessiert, brauchen Sie sich davon gar nichts zu merken. Sie arbeiten einfach immer im gleichen Trott weiter und irgendwann werden Sie ein Übungsblatt in den Händen haben, da steht, bitte nicht mehr abgeben. Und dann denken Sie, Semesterende naht. Und dann kommen Sie an dem Freitag hin und dann stehe halt nicht ich mit der Vorlesung hier, sondern irgendjemand steht da und schreibt Ihnen die Lösung von diesem Übungsblatt auf. Okay. Was gibt es sonst? Ja, bitte? Sehr gut. War es ein schönes Fest? Also Sie hatten Top-Wetter natürlich. Okay. Und kam die Polizei wieder? Okay. Gut. Dann sehen wir uns am Freitag wieder. Bis dahin. Danke.